ARD Sounds.
Gift braucht manchmal sehr lange, um seine volle Wirkung zu entfalten. Manchmal Jahrzehnte. So wie bei der Dioxinkatastrophe von Seveso vor 50 Jahren. Und genau deshalb braucht es Langzeitforschung und WissenschaftlerInnen mit einem langen Atem. Wie sehr sich das lohnt, an bestimmten Fragen dran zu bleiben, das wollen wir in dieser IQ-Folge hier in ARD Sounds zeigen. Am Beispiel von Seveso in Norditalien damals. 50 Jahre ist das jetzt her.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und zu Seveso habe ich vor allem Bilder vor Augen von Menschen, ja, in so weißen Seuchenschutzanzügen mit Atemmaske, die irgendwelche kleinen toten Tiere einsammeln in so Säcke und die da wegpacken. Renate L. ist da, IQ-Kollegin, die wir hier immer brauchen, wenn es um Chemie und Umwelt geht. Renate, was sind deine Bilder zu Seveso?
Ich kann mich an die Kinder erinnern, die hatten so Art Akne im Gesicht und manche hatten auch weiße Verbände, weil die so schlimme Hautveränderungen hatten, dass die operiert worden sind. Und manche hatten auch weiße Masken, da guckten nur die Augen, die Nase und der Mund raus, weil die operiert worden sind, weil die besonders schlimme Hautveränderungen hatten.
Interessant ist, es ist niemand gestorben damals, muss man vielleicht dazu sagen, aber?
Aber der Chemieunfall in Seveso gilt als einer der schwersten weltweit, taucht in allen Top-10-Listen auf und er wurde eben über sehr lange Zeit untersucht. Das war das Besondere daran und ist es bis heute.
Genau, wird teilweise immer noch untersucht. Stichwort Langzeitstudien. Kurze Rückblende, was ist damals passiert?
Der 10. Juli 1976 ist ein sonnig heißer Samstag. Kinder spielen in den Gärten von Seveso, 20 Kilometer nördlich von Mailand, in direkter Nachbarschaft zu einer Chemiefabrik. Da riecht es manchmal seltsam, das kennen die Nachbarn. Doch an diesem Samstag zieht eine Giftgaswolke über die Gärten. Erst am nächsten Tag warnt die Fabrikleitung davor, Obst und Gemüse aus den Gärten zu essen. Vorsorglich. Mehr erfahren die Menschen erstmal nicht. Die Fabrik stellt Hexachlorophen her. Ein Desinfektionsmittel, das damals noch Kosmetik herbeigemischt und als Pflanzenschutzmittel verwendet werden darf. Ein Vorprodukt ist Trichlorphenol. Und der Kessel zur Herstellung dieser Chemikalie sollte eigentlich für das Wochenende heruntergefahren werden. Aber dabei passiert wohl ein Fehler und das Reaktionsgemisch überhitzt sich. Mit der Folge, dass ein Dioxin entsteht. Chemischer Name ist 2378-TCDD. Es ist das giftigste aller Dioxine. Die Anlage gehört der Schweizer Firma Roche. Die weiß durch eigene Analysen schon am 14. Juli, was passiert ist, 4 Tage nach dem Unfall. Aber sie schweigt. Erst über eine Woche nach dem Unfall informiert sie die Behörden, dass Dioxin ausgetreten ist. Die Folgen sind bald nicht mehr zu übersehen. Hautverätzungen vor allem bei Kindern, verdorrte Pflanzen, tote Vögel und Kaninchen. Am 24. Juli, 2 Wochen nach dem Unfall, beginnt die Evakuierung der am stärksten betroffenen Gebiete.
Verrückt, erst 2 Wochen nach dem Zwischenfall beginnt die Evakuierung und am gleichen Tag, Renate, sind ja dann auch die Wissenschaftler gekommen und haben die Leute untersucht, oder? Wie viele waren da eigentlich betroffen? Wie viele wurden da dann untersucht?
Ja, anhand der Bodenkontamination hat man 3 Zonen eingeteilt. Und zwar in der ersten Zone, der Zone A, das war so ein Streifen direkt südöstlich der Fabrik, da lebten etwas über 700 Menschen in direkter Nachbarschaft zum Fabrikgelände. Die waren gesundheitlich natürlich am stärksten betroffen und etwas über 200 von ihnen haben ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verloren, bis hin zu den Familienfotos. Das wurde alles abgeräumt, alles war vergiftet. Und da wurde 40 Zentimeter tief der Boden ausgehoben, da wächst jetzt ein Eichenwald, also eine Art Gedenkort. In der weniger betroffenen Zone B, um die Zone A drumherum, etwas weiter weg von der Fabrik, da lebten schon 5.000 Menschen. Und da drumherum gibt es noch die Zone R mit 32.000 Menschen, die waren aber kaum betroffen.
Also insgesamt mehrere 10.000 Menschen, aber untersucht wurden dann wie viele?
Das waren vor allem die Menschen aus den Zonen A und B langfristig. Aber das war anfangs auch gar nicht so einfach. Paolo Moccarelli von der Medizinischen Fakultät der Universität Mailand, der war von Anfang an dabei. Ich habe ihn vor 25 Jahren interviewt, also 25 Jahre nach dem Unfall. Da hat er von den Anfängen erzählt und wie schrecklich das damals war und dass er eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat.
Le impressioni che ho avuto arrivando a Seveso sono difficilmente dimenticabili anche dopo 25 anni.
Die Eindrücke bei der Ankunft in Seveso sind auch nach 25 Jahren schwer zu vergessen. Die welken Blätter an den Bäumen, die Kinder mit den roten Flecken auf der Haut, die toten Tiere. Ich erinnere mich, wie wir dann Fotokopien von Forschungsarbeiten über die Auswirkungen von Dioxin per Luftpost aus den USA bekamen. Es gab ja noch kein E-Mail, kein Fax. Weltweit hatten sich nur wenige Menschen mit den Auswirkungen von Dioxin befasst. An diesem Sonntag hatte ich die Inspiration, einen Teil der Blutserumproben zurückzuhalten, für den Fall, dass man sie eines Tages auf Dioxin analysieren könnte. Das war erst 1987 möglich, dank der Wissenschaftler des Center for Disease Control in Atlanta, denen es gelungen war, Dioxin in Blutproben von Vietnam-Veteranen nachzuweisen.
Das war schon eine richtig gute Idee damals von Moccarelli, diese Proben vorsorglich einzufrieren, weil ja erst 11 Jahre später dann eine Untersuchung möglich war. Also da hat er gut reagiert.
Ja, das war damals natürlich überhaupt nicht absehbar, ob überhaupt jemals das möglich sein würde oder wann. Er hat eben auf den technischen Fortschritt gehofft.
Worüber ich gerade noch gestolpert bin, Dioxin bei Vietnam-Veteranen?
Ja, das kam durch das Agent Orange, dieses Gift, mit dem sie damals die Wälder entlaubt haben in Vietnam. Das war mit Dioxin verunreinigt. Dioxine entstehen ja immer als Nebenprodukte, als Verunreinigung. Und die bestehen einfach aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Chlor. Solche Elemente braucht man für viele chemische Produkte. Und bei bestimmten Reaktionsbedingungen können eben auch Dioxine entstehen. Und bei der Herstellung von Trichlorphenol, was in Seveso hergestellt wurde, da war genau die Temperatur entscheidend. Dieses Trichlorphenol, das wurde an vielen Orten hergestellt. Deshalb könnten wir übrigens heute auch von Dormagendioxin oder Uerdingendioxin sprechen, statt von Sevisodioxin. An den zwei Werken hat die Firma Bayer bis Februar bzw. bis August 1976 auch Trichlorphenol mit diesem Hochtemperaturverfahren hergestellt, wie in Seveso.
Also auch in Deutschland hätte dieses Unglück passieren können.
Ja, dieses Verfahren war einfach technisch einfacher, hatte eine höhere Ausbeute um den Preis, dass es zu Unfällen kam, wobei es schon seit 20 Jahren eigentlich bekannt war, dass es auch ein Niedertemperaturverfahren gibt, bei dem das nicht passiert.
Das heißt, habe ich dich richtig verstanden, es hätte schon eine weniger gefährliche Methode gegeben, die wurde aber nicht angewendet, sondern dieses Hochtemperaturverfahren auch in Seveso. Und was Moccarelli angeht, die haben diese Forschung bis heute nicht aufgegeben.
Nein, die forschen immer noch nach 50 Jahren, obwohl schon 1985 eine Kommission zur Beurteilung des Forschungsprojekts die Arbeit für beendet erklärt hat, weil die meinte, es gibt da nichts Neues mehr. Als einzige erkennbare Auswirkung hatten gleich nach dem Unfall etwa 200 Menschen Chlorakne. Das sieht man ja auf den berühmten Bildern. Vor allem Kinder waren da betroffen. Das ist eine sehr schwere Hautveränderung. Sieht tatsächlich aus wie schlimme Akne und es kann bis zu 10 Jahren dauern, bis das abheilt. Aber niemand war ja gestorben nach dem Unfall. Und damit hatten die Forschenden aber am Anfang gerechnet, weil ja so viele Tiere gestorben waren.
Okay, also 76 der Unfall. 85, also 9 Jahre später, heißt es, jetzt lass uns doch mal Schluss machen. Hier gibt's nichts Neues mehr zu forschen. Schließlich ist damals auch niemand gestorben. Aber dann kommt der Anruf aus Amerika.
Ja, 1987. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Denn das Besondere ist ja eben, dass man die Dioxinbelastung der Menschen in Seveso durch die Blutproben von Anfang an nachvollziehen kann. Innerhalb von 2 Wochen bis zu den ersten Probenahmen hat sich die Konzentration im Blut ja praktisch nicht verändert. Und als erstes hat sich gezeigt, manche Menschen hatten eine sehr hohe Konzentration im Blut, aber hatten keine Chlorakne gehabt und umgekehrt.
Und diese Erkenntnisse waren neu.
Ja, weil so ein Unfall hat es ja noch nicht gegeben mit teilweise extrem hohen Dioxinkonzentrationen bei so vielen Menschen. Und nur weil Paolo Moccarelli die Proben eingefroren hat, weil die Forschenden in Mailand einen so langen Atem hatten und weil so viele von den Betroffenen immer wieder zu Untersuchungen und Blutabnahmen gekommen sind, konnte man dann die langfristigen Folgen des Dioxins erforschen. Die Beteiligung der Bevölkerung war wirklich entscheidend. Die haben Fragebögen mit 250 Fragen beantwortet, immer wieder gab es Blutentnahmen, zum Teil auch unangenehme Untersuchungen wie gynäkologische Untersuchungen bei Frauen, die 1976 noch Kinder gewesen waren. Männer haben Spermaproben abgegeben und so weiter. Und andere Forschende hatten prophezeit, dass die Beteiligung bestimmt viel zu gering sein würde, um überhaupt die Ergebnisse statistisch auswerten zu können. Aber das war eben nicht so.
Also die Leute haben mitgemacht. Jetzt sind wir 50 Jahre nach diesem Dioxinunfall. Wir wollen in dieser IQ-Folge zeigen, dass Langzeitforschung wirklich wichtig sein kann. Was kam denn bis heute raus an Folgen? Ich vermute Krebs?
Ja, und damit hatte man auch gerechnet. Lymphome, also Lymphknotenkrebs und Leukämie, die waren häufiger bei den Menschen mit erhöhten Dioxinwerten im Blut, vor allem bei Frauen. Und die hatten auch häufiger Brustkrebs als Frauen in vergleichbaren Bevölkerungen. Aber es gab auch Folgen, die man vorher nicht geahnt hatte, die eher mit dem Hormonsystem zu tun hatte. Zum Beispiel, wieder bei Frauen, Veränderungen beim Menstruationszyklus und frühere Menopause. Und sie wurden nicht so leicht schwanger wie unbelastete Frauen. Das betraf Frauen, die 1976 noch Kinder waren, vor der Pubertät.
Jetzt haben Männer auch einen Hormonhaushalt. Wie ist es mit den Buben von damals, die dann als Männer untersucht worden sind?
Ja, also wenn sie noch klein waren beim Unfall, viele von denen hatten später weniger Spermien und die waren auch weniger mobil. Und um eine überraschende Auswirkung genau zu ermitteln, saßen die Forschenden dann nicht mehr nur über ihren Analysenergebnissen, sondern auch über Volkszählungs- und Bevölkerungsdaten. In Seveso kamen nämlich mehr Mädchen als Jungen auf die Welt. Und der Grund war, stark dioxinbelastete Männer, die 1976 jünger als 19 waren, die haben überwiegend Mädchen gezeugt.
Und ohne Langzeitforschung wäre das alles womöglich gar nicht aufgefallen. Und da geht es ja um ganz unterschiedliche gesundheitliche Folgen. Krebs, Hormone.
Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn zuletzt haben sich die Forschenden mit sogenannten epigenetischen Auswirkungen befasst. Das sind keine Mutationen, also Veränderungen des genetischen Codes, sondern chemische Veränderungen außen an der DNA. Methylierung ist die wichtigste epigenetische Veränderung. Methyl, das ist ein ganz einfaches Molekül, ein Kohlenstoff, drei Wasserstoffatome, also Methan minus ein Wasserstoff. Und an der Stelle, wo dieser Wasserstoff sonst sitzt, bindet sich das Molekül an die DNA. Und solche Veränderungen, die können die Aktivität von Genen beeinflussen. Der Fachbegriff ist Genexpression.
Aber außen an der DNA eine Veränderung, das klingt jetzt nicht so schwerwiegend wie eine Mutation.
Ja, das sind subtile Einflüsse verglichen mit Mutationen. Allerdings können die schon auch einiges bewirken. Und diese epigenetischen Veränderungen, die passieren bei Ungeborenen. In Seveso wurde das erst vor kurzem erstmals belegt. Diese wissenschaftliche Veröffentlichung, die ist im Januar dieses Jahres erschienen. Darin geht es um die heute etwa 50-jährigen Söhne von Frauen, die im Juli 1976 schwanger waren. Und die in den Zonen A und B gelebt hatten, also wo die Belastung am stärksten war. Eine der Veränderungen beeinflusst die Spermienproduktion, eine weitere die Schilddrüse und das Skelettsystem. Das ist also nicht ohne. Und bei einer dritten sind sich die Forschenden noch nicht sicher, was die letztlich bewirken wird. Üblicherweise ist die mit chronischer Krankheit verbunden und mit Alterung.
Also diese aktuelle Veröffentlichung betrifft quasi die damaligen Embryonen im Mutterleib und da sind immer noch Fragen offen. Das heißt, es wird noch weiter geforscht.
Ja, diese Männer sollen weiter beobachtet werden und dann ist natürlich die nächste Frage, wie sieht es bei ihren Kindern aus? Denn solche epigenetischen Veränderungen sind ja vererbbar. In Tierversuchen hat man das sogar über drei Generationen beobachtet. Und diese ganze Forschung zeigt eben, dass sich so eine chemische Belastung jahrzehntelang auswirken kann, auf ganz unterschiedliche Weise, womöglich sogar über mehrere Generationen. Und nur weil die Forschenden so einen langen Atem hatten und die Betroffenen mitgemacht haben, ließ sich das zeigen. Man hat diese Langzeitfolgen, abgesehen von Krebs, der ja oft erst nach vielen Jahren auftritt, nicht geahnt.
Also Langzeitforschung lohnt für Gesundheit, für wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist jetzt 50 Jahre her, dieser Unfall in Seveso, einer der schwerwiegendsten Chemieunfälle weltweit bis heute. Jetzt muss man natürlich auch auf der politischen Ebene fragen, haben Behörden und Industrie daraus gelernt?
In manchen Bereichen schneller, in anderen hat es länger gedauert. Es gab ja auch viele andere chemische Prozesse, in denen Dioxine als Nebenprodukte oder Verunreinigungen entstanden sind, weil eben die Ausbeute des eigentlichen Produkts höher war oder das Verfahren billiger war. Und das betrifft auch so ein alltägliches Massenprodukt wie PVC.
Warte jetzt, Dioxin im Küchenfußboden?
Wenn er sehr alt ist, könnte das sein. Allerdings festgebunden, so ein PVC-Fußboden war oder ist jetzt nicht gefährlich. Ende der 90er Jahre, also 20 Jahre nach Seveso, wurde ein neues Verfahren entwickelt. Das Verfahren hat sich dann durchgesetzt, weil sowas einfach nicht mehr akzeptiert wurde. Und auch, weil das ganze PVC irgendwann in der Müllverbrennungsanlage gelandet ist. Und da wurden die Dioxine wieder frei, auch aus anderem Müll. Und deshalb gab es sehr bald schon sehr strenge Dioxingrenzwerte und entsprechende Filtersysteme in Müllverbrennungsanlagen.
Es ist schon aus heutiger Sicht, wenn man zurückschaut vor ein paar Jahrzehnten, wie Larifari man mit diesen giftigen Substanzen damals umgegangen ist. Gott sei Dank, es gibt neue chemische Verfahren, bei denen weniger Dioxine entstehen und auch Gott sei Dank Umweltgesetze mittlerweile, damit das Zeug nicht in die Umwelt kommt.
Genau, nicht nur im Hinblick auf die Dioxine, also die Verfahren, sondern allgemein zur Anlagensicherheit in der Industrie. Und in der EU heißen die sogar Seveso-Richtlinien. Die erste Version ist 1982 schon in Kraft getreten, also 6 Jahre nach dem Unfall. Die Betreiber riskanter Anlagen müssen Auskunft darüber geben, wie sie mit dem Gefahrenpotenzial umgehen, welche Schutzmaßnahmen sie treffen. Und vor allem wurde eine Meldepflicht für Unfälle eingeführt. Die Firmen können sich also nicht mehr wegducken. Und alle können aus den Fehlern lernen. Das finde ich auch sehr wichtig. Später gab es Verschärfungen, ein noch weiter ausgebautes Sicherheitsmanagement, um Fehler zu erkennen und zu vermeiden, Sicherheitsabstände zwischen Industrieanlagen und Wohngebieten, sofortige Information der Bevölkerung, wenn doch was passiert. Und diese beiden letzten Punkte, die hätten in Seveso sehr vielen Menschen sehr viel erspart.
Also diese Dioxinkatastrophe von Seveso hat wirklich zu strengeren Vorschriften geführt. Jetzt wissen wir alle, vor allem wenn es um viel Geld geht, wird gerne mal gegen Vorschriften verstoßen.
Ja, das ist eine allgemeine Lebenserfahrung und tatsächlich war die Anlage in Seveso auch für die 70er eine negative Ausnahme. Auch damals war es nicht unüblich, einen Auffangbehälter hinter so einer Sicherheitsscheibe zu haben, die bei Überdruck irgendwann zerbricht, dann hätte man die Umgebung nicht verseucht. Und es passte auch überhaupt nicht zu der Schweizer Firma Roche, die Firma einige Jahre vor dem Unfall gekauft hatte. Der bei Roche zuständige technische Leiter, Jörg Sambet, hat später ein Buch geschrieben mit dem Titel Zwischenfall in Seveso. Und da schreibt er, in den Fabriken von Roche sei ansonsten immer alles picobello gewesen. Er hat zu spät gemerkt, dass es in Seveso anders war und sich gefragt, warum.
Also die hatten diesen Auffangbehälter nicht, das war alles nicht auf dem neuesten Stand und es ging wahrscheinlich wieder um Geld?
Ja, vielleicht war es sogar noch schlimmer. Und das ist ein wirklich ungeheuerlicher Verdacht, den Jörg Sambet da geäußert hat. Dioxine entstehen ja nur als unerwünschte Nebenprodukte. Es gibt keine Verwendung dafür. Außer man will damit was wirklich Schlimmes anstellen.
Ja, stopp, Moment. Dieser Jörg Sambet, der war damals selber mitverantwortlich oder in leitender Position und hat in sein Buch geschrieben oder den Verdacht geäußert, vielleicht hat es jemand absichtlich gemacht. So, warum sollte jemand sowas tun?
Um jemanden zu vergiften. Und der Jörg Sambet, der war normalerweise nicht in Seveso stationiert, der war sozusagen immer in der Schweiz und hat da ab und zu vorbeigeschaut und hat deswegen nicht so genau gesehen, was da eigentlich abging. Und er hat sich immerhin getraut zu schreiben, dass man diese veraltete Firma dafür missbraucht hat, Dioxin herzustellen, weil dort Trichlorphenol hergestellt wurde.
Aber er konnte das alles nie beweisen, ne?
Nein,
das war nur ein Verdacht.
Es war ein Verdacht, aber von seinem Buch sagt er, 80% hat er selbst erlebt, 10% hat er von zuverlässigen Personen und 10% hat er ein bisschen romanartig erzählt. Aber dazu gehört nicht die Dioxinherstellungstheorie. Er hat nämlich später gesehen, dass man die Anlage noch heißer betreiben konnte, als für das Hochtemperaturverfahren nötig war. Das ist mindestens rätselhaft. Und damit könnte man eben viel Dioxin erzeugen, was ja eigentlich niemand will. Jörg Sambet war dann übrigens die einzige Person, die wegen des Unfalls vor Gericht stand. Er wurde wegen Fahrlässigkeit verurteilt und er hat auch die Bevölkerung um Entschuldigung gebeten.
Immerhin. Und das ist jetzt 50 Jahre her, wie gesagt. Jetzt haben wir Gesetze wie die Seveso-Richtlinien, Emissionsgrenzwerte und so weiter. Und die werden natürlich bitte streng überwacht von den Behörden.
Das auf jeden Fall. Aber es hat sich eigentlich noch was geändert, außer diesen ganzen Gesetzen. Und das ist sehr wichtig. Es gibt heute eine andere Kultur in der Industrie als vor 50 Jahren, auch noch als vor 30 Jahren, siehe PVC-Herstellung. Wobei es ja auch vorher positive Beispiele gab. Ich habe ja gesagt, dass es 1976 schon seit 20 Jahren ein weniger riskantes Herstellungsverfahren für Trichlorphenol gab, das Niedertemperaturverfahren. Das hatte die Firma Böhringer Ingelheim 1957 schon entwickelt, weil die schon sehr früh auf mehr Arbeitssicherheit geachtet hat. Die wollte vermeiden, dass immer wieder Arbeiter an Chlorakne erkranken. Und sie hat das Verfahren nicht nur in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, sie hat auch Briefe geschrieben an alle Trichlorphenol-Hersteller.
Trotzdem haben andere Hersteller ja das riskantere Verfahren noch Jahre oder Jahrzehnte lang verwendet.
Ja, aber ich glaube, auch das wäre heute nicht mehr denkbar. Die Arbeitssicherheit, allgemein die Sicherheit, spielt heute eine viel größere Rolle als vor 50 Jahren. Und es ist ja auch sonst ratsam, die Regeln einzuhalten. Denn wenn was passiert, geht die Anlage außer Betrieb, weil sie kaputt ist oder weil die Behörden das anordnen. Und das kann wirklich teuer werden. Keine Produktion, Vertragsstrafen, penible Überprüfungen, Neubau, da kommt schon was zusammen. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal Paolo Moccarelli zu Wort kommen lassen. Der ist jetzt 91, aber immer noch aktiv. Ich habe ihn letzte Woche interviewt. Und da hat er gesagt, nach Seveso hat weltweit eine neue Ära begonnen im Verhältnis von Industrie und Umwelt.
Seveso is a new era all through the world in the relationship between industry and environment.
Heute wäre also zumindest in westlichen Industrieländern so ein Unfall nicht mehr möglich.
Moccarelli, über 90 ist der Mann jetzt alt und damals hatte er diesen hervorragenden Einfall, die Blutproben direkt nach dem Unfall aufzuheben für spätere Untersuchungen. Renate L., unsere Umweltfachfrau im IQ-Team, danke dir für diesen Deep Dive in die Seveso-Forschung.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuhören bis hierher in ARD Sounds oder wo auch immer ihr IQ hört. Bei Gefallen gerne weiterempfehlen, liken, abonnieren, ihr wisst, wie es geht. Mehrere wissenschaftliche Papers zur Seveso-Forschung verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Auch die aktuelle Veröffentlichung, von der Renate erzählt hat, von diesem Jahr. Und noch mehr Hintergrund zu den Ereignissen damals. Ich bin Birgit Magira, bis demnächst.